dürfen Sie zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts des Landtages Rheinland-Pfalz Hintergrundgespräch begrüßen. Wir werden uns heute mit dem Thema befassen, welche Bedeutung unabhängige Presse für Demokratie hat. Ich freue mich, dass wir als Experten Professor Dr. Tanjew Schulz bei uns haben. Er ist Journalist und Professor am Journalistischen Seminar an der Universität Mainz und hat viele Jahre als Politikredakteur bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet. Herr Schulz, Demokratie ist ohne eine unabhängige Presse nicht denkbar. Sie wird häufig auch als die vierte Gewalt bezeichnet. Was ist denn die Kernaufgabe einer unabhängigen Presse, damit eine Demokratie funktioniert?
Wir brauchen unabhängige Presse für unsere tägliche Information. Wir brauchen solide Informationen über das, was das Gemeinwohl betrifft, was von allgemeinem Interesse ist, um uns zu orientieren, etwa in der Politik, aber auch in anderen Themenfeldern. Wir brauchen die Presse zweitens für die Meinungsbildung, denn mit den soliden Informationen können wir uns Meinung bilden, aber zugleich ist die Presse auch dafür da. Mit Presse meine ich auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die privaten TV-Anstalten und so weiter, Radio, ist auch dafür da, Meinungen zu verbreiten, entweder von bestimmten Akteuren, etwa Politikern, aber auch selber von Journalisten oder anderen Bürgern, Meinungen zu verbreiten. Und drittens brauchen wir die unabhängige Presse als kritische Wächter für unsere Demokratie, die auch Missstände ans Licht zerren oder skandalisieren.
Jetzt gibt es ja Kräfte in der Gesellschaft, die sagen, ja, brauchen wir wirklich nur den öffentlichen Rundfunk, denn wir haben die sozialen Medien, die diese Funktion, die früher Zeitungen, der öffentliche Rundfunk gemacht hat, auch erfüllen. Dort kann doch alles kommuniziert werden.
Ja, zunächst mal, es wird ja auch sehr viel auf die sozialen Medien eingedroschen, so nach dem Motto, unsere Kultur liegt da nieder wegen Social Media. Ganz so ist es, glaube ich, nicht. Es gibt Probleme und Schattenseiten, aber es gibt auch viele Vorteile. So gesehen ist diese Sicht vielleicht nicht so völlig absurd, die Sie gerade formulieren, so nach dem Motto, ach, da kann doch jetzt jeder mittun. Aber auf Social Media findet ja im Prinzip alles statt, auch das, was so private oder halb öffentliche Kommunikation ist. Und wir müssen uns natürlich schon fragen, was sind denn solide, verlässliche Quellen für wirklich Themen von allgemeinem öffentlichen Interesse? Und das machen dann doch professionelle Redaktionen regelmäßig und verlässlich hoffentlich. Natürlich machen sie auch Fehler. Die können dann auch durch Hinweise etwa auf Social Media vielleicht auch korrigiert werden oder überhaupt erkannt werden. Aber wenn wir uns mal eine Welt vorstellen, in der nur noch Social Media ohne professionelle Redaktion und Journalisten existieren würde, dann hätten wir, glaube ich, mit Blick auf die Demokratie und diese Fragen, wer informiert uns, wie bilden wir uns unsere Meinung, ein Problem.
Ja, Fake News, Hassbotschaften, Inflation hat, ist das Bedürfnis vielleicht noch größer, Medien zu haben müssen, da kann ich mich informieren.
Ja, absolut. Also dieses Bedürfnis, das sehen wir auch in Studien, unter anderem auch in einer Studie, die wir in Mainz durchführen, der Langzeitstudie Medienvertrauen, dass sehr viele Menschen natürlich nach verlässlichen Informationsquellen suchen und auch etwa was Social Media angeht, wissen, dass da natürlich jede Menge Zeugs Gutes, aber auch eben Seltsames oder eben auch wirklich Gefährliches unterwegs ist und man deswegen vorsichtig sein muss. Vorsicht, glaube ich, muss man immer üben im Medienkonsum, auch bei guten, sogenannten seriösen Quellen. Aber es gibt natürlich schon Standards, die im Journalismus zumindest gelten sollten, die sicherstellen, dass man eben nicht einfach irgendwie Gerüchte zum Beispiel in die Welt pustet.
Wir müssen ja leider zur Kenntnis nehmen, dass sich viele Demokratien zu autoritären Regimen entwickeln. Und dort, wo Populisten durch Wahlen zur Macht gekommen sind, ist das Strickmuster eigentlich immer dasselbe. Die unabhängige Justiz wird versucht gleichzuschalten und auch die unabhängige Presse. Und deswegen stellen wir uns heute die Frage, wir haben die Aufgabe, Verpflichtung, Demokratie stark zu machen, sie Resilienz zu machen. Sie haben ja auch in der Veranstaltung des Landtages Wertehaltung, Demokratie einen bemerkenswerten Vortrag gehalten. Ja, was können wir tun, um diesen unabhängigen Journalismus jetzt schon zu stärken, damit er Resilienz wird und Bestand hat?
Wir brauchen eine wirklich starke, vielfältige Medienlandschaft. Das heißt, alles, was diese Vielfalt sichern kann, stützt dann die Medienlandschaft, macht sie resilienter. Das bedeutet, es kommt nicht darauf an, dass wir so Monopole haben oder gar Einflussmöglichkeiten der Regierung auf die Medien, sondern wir brauchen eine Vielzahl an Modellen. Dazu kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk beitragen, wenn er dann regierungs- und staatsfern organisiert ist, wie das in Deutschland der Fall ist, auch wenn es da Problemzonen manchmal gibt. Aber im Wesentlichen ist das verglichen mit anderen Staaten ganz gut gewährleistet. Dann braucht es aber eben sehr viele private Initiativen und Medien. Das können klassische Verleger sein, Verlegerfamilien, es können größere Konzerne sein, aber es können auch so kleine, gerade auch im Internet jetzt blühende Initiativen sein, die oft dann auch gemeinnützig agieren und gar nicht mit Gewinnabsicht. Und alles, was dann weder dem politischen Druck nachgibt, noch kommerziellen Interessen folgt, sichert natürlich Vielfalt und auch die Stärke einer unabhängigen Presse.
Was können engagierte Bürgerinnen und Bürger tun? Denn öffentlicher Rundfunk, wir haben die Diskussion häufiger, die dann auch von Rechtspopulisten häufiger betrieben wird, um die Abschaffung der Rundfunkgebühren. Ja, ich glaube, wir wissen alle um den Wert des öffentlichen Rundfunks. Was können wir tun, damit Zeitungen, andere unabhängige Medien erhalten werden?
Also ich glaube, bei dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk muss man auch nochmal einen Schritt zurücktreten. Also zum einen gibt es natürlich auch absolut berechtigte Kritik, ja, etwa an einzelnen Sendungen oder an einzelnen Programmen oder an einzelnen Strukturproblemen. Das ist ja ganz normal. Das haben wir in der Demokratie immer. Das betrifft ja auch die Parteien oder so. Deswegen muss man da, glaube ich, trennen zwischen legitimer, sinnvoller, guter Kritik, die auch konstruktiv ist, und so einer Pauschaldiffamierung, die es leider zusehends auch gibt. Und das ist auch im internationalen Vergleich ein Problem, wenn wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht auch als große Chance für unsere Gesellschaft nutzen. Das ist die eine Seite. Also den zu stärken ist das eine, oder eben ihn auch zu reformieren, dass er weiterhin resilient ist. Das andere ist, für den einzelnen Bürger, für die einzelne Bürgerin, ein Quellenbewusstsein so zu entwickeln, dass man eben weiß, man ist gut beraten, die Seriosität von Medienangeboten selbst zu prüfen. Das beginnt schon beim Checken des Impressums. Wer steckt eigentlich dahinter? Es gibt bestimmte Marken, die ja auch vertraut sind, wo man auch weiß, da arbeiten jetzt echte Redaktionen und das ist nicht irgendwas im Internet zusammengeschustertes. Und womöglich die dann auch finanziell zu unterstützen, indem man dafür auch zahlt. Irgendwer muss ja die Party bezahlen im Journalismus, wenn die Korrespondenten haben. Das heißt, da sind wir alle als Bürgerinnen und Bürger natürlich auch in der Pflicht, unsere Medien irgendwie zu stabilisieren.
Wir müssen ja auch erkennen, dass Journalisten, die kritischen, ambitionierten Journalismus betreiben, häufig auch angegriffen werden. Ja, das findet ja nicht nur in autoritären Regimen statt, das findet ja leider auch über soziale Medien, aber auch anderes dann auch bei uns statt.
Ne? Ja, das ist besorgniserregend. Ja. In vielen anderen Staaten, in denen die Pressefreiheit nicht so ausgeprägt ist, gibt es ja Angriffe eher auch von Regierungsseite. Ja. In der Bundesrepublik haben wir jetzt die letzten Jahrzehnte eher die Situation, dass der Staat nicht eingreift in die Belange von Redaktionen, dass aber der Druck kommt etwa von rechtspopulistischer und rechtsextremistischer Seite zunehmend und es auch eine Vielzahl an verbalen, teilweise auch wirklich tätlichen Angriffen gibt auf Demonstrationen, aber auch teilweise bis in die Privatsphäre von Journalisten hinein. Und das ist schon besorgniserregend und da sind wir auch im Grunde als Zivilgesellschaft, als Bürger gefordert, uns auch, wenn man so will, schützend davor zu stellen.
Ich bin kurz in den USA gewesen, dort erkennt man auf erschreckende Weise, wie gespalten die Gesellschaft ist, dass dort kein vernünftiger Dialog mehr zwischen den verschiedenen Gruppen stattfindet. Ansatzweise sehen wir das leider auch bei uns. Was können Medien leisten, dass wir da zu einem besseren, fairen, konstruktiven öffentlichen Dialog kommen, was ja auch Grundvoraussetzung ist, damit Demokratie funktioniert? Ja,
Sie haben da wirklich einen, finde ich, Kernpunkt angesprochen, der mich auch sehr umtreibt. Ich bin auch öfter in den USA, auch dieses Jahr war ich wieder dort, und das Ausmaß der Gegensätze, der Polarisierung, der Entfremdung zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen ist wirklich immens mittlerweile dort. Mhm. Und das hat aber auch zu tun mit Medien, die sich so ganz feindlich gegenüberstehen, so richtigen Lagern. Und manche halten sich dann nur in der einen Blase auf und die anderen in der anderen. Und das sollte und darf nicht in Deutschland passieren. Ich glaube, hier ist der größte Schutz vielleicht in Wahrheit erstmal auch das Mehrparteiensystem und der Zwang zur Kompromissfindung, zur Koalitionsbildung, aber auch zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk, den es in dieser Form und so ausgeprägt eben in den USA nicht gibt, in dieser Bedeutung jedenfalls nicht. Und das sind alles dann Faktoren, die dazu führen, dass man versucht, eine breite Mitte in den Dialog zu bringen. Und das ist auch etwas, was natürlich die Medien jetzt weiter versuchen sollten, also sich nicht treiben zu lassen von Populisten und Extremisten, aber den Dialog auch und zu suchen und auch Streit auszuhalten. Demokratie ist auch Streiten. Man muss sich nicht immer lieb haben, aber man muss konstruktiv und zivil streiten und weiter nach den guten Argumenten, vielleicht den besten Argumenten suchen. Und das brauchen wir auch wiedergespiegelt in den Medien. Das bedeutet für mich auch Zurückhaltung, was so diese ganzen Maschen, die auch im Internet natürlich funktionieren, der Empörungswellen angeht. Also die Medien müssen da auch aufpassen, gerade die professionellen, seriösen, dass sie nicht alles mitmachen. Diesen ganzen Hype, der da manchmal tobt, die Empörungswellen, dass sie natürlich kritisch sind, aber dass sie dabei auch nüchtern und sachlich bleiben.
Das unter dem Kostendruck in den Medien, dass man genau erfassen kann, welche Nachricht, welcher Artikel ist wie häufig angeklickt, gelesen worden. Ist das nicht ein Drang auch der Medien, ja genau das zu machen, doch noch mehr zum Sensationsjournalismus zu kommen, weil man sagt, dann sind die Abonnentenzahlen doch besser, wenn es gelesen wird, was wir kommunizieren.
Ja, die Gefahr ist leider da und ich glaube auch viele Leserinnen und Leser oder überhaupt das Publikum, das interessiert ist an guten, seriösen Informationen und Meinungen, merkt das auch und spürt das und ist davon gar nicht so begeistert, aber es funktioniert trotzdem. Wir sind halt so aufmerksamkeitsorientiert als Menschen und deswegen selbst die seriösen Portale und auf Instagram und so weiter haben vielleicht die Versuchung permanent jetzt die Themen, die eher so auch zur Erregung beitragen, die moralisierend sehr sind und die so eben genau das tun, was Social Media auch macht, die zu pushen. Weil die auch gut funktionieren, wie das im Redaktionsdeutsch dann heißt. Und ich weiß, dass viele gute Journalisten natürlich auch diese Gefahr sehen und das wird auch immer wieder diskutiert. Aber es gibt so eine gewisse Tendenz und da kann man wirklich nur dazu aufrufen und sagen, nee Leute, stopp, wir machen uns unsere Diskurskultur kaputt.
Dann gibt es ja auch eine große Diskussion, wie gehen auch der Qualitätsjournalismus mit rechtspopulistischen Akteuren und Parteien um, ja? Wie war das in der Vergangenheit gewesen? Wie muss das in der Zukunft sein? Ja, haben Medien, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, nicht auch mit dazu beigetragen, dass diese Kräfte, auch Parteien in der Gesellschaft, stark geworden sind?
Da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Argumente, die nicht ganz leicht zu wägen sind. Mein Eindruck ist tatsächlich, dass die Medien schon sehr leicht getrieben werden können von Populisten und Extremisten, weil einfach mediale Logiken bedient werden von diesen Akteuren, in denen dann die Redaktionen, selbst wenn sie es gar nicht wollen, irgendwie gefangen genommen werden. Also was ich damit meine, ist diese Emotionalisierung, dieses sehr starke auf Konflikt setzen, was Populisten und Extremisten machen, dieses permanente Pointieren, Zuspitzen, dieses Aggressive. Das funktioniert ja bei Donald Trump und das funktioniert leider auch in Europa und auch in Deutschland. Wenn Populisten und Extremisten es wollen, können sie damit ihre Agenda nach vorne bringen, ihre Erzählungen verbreiten und die Medien, selbst da, wo sie es gar nicht wollen, werden eigentlich mit eingespannt. Und da müsste man viel cooler, finde ich, mit umgehen.
Ja, das ist im Alltag schwer häufig umzusetzen, ja, weil dann ja auch die Kritik kommt, das sei alles nicht transparent, ja.
Und oder Zensurvorwürfe kommen und warum bringt man das nicht und so weiter. Das ist so, ja.
Ja, ich glaube, dann kommen wir zu einem weiteren Punkt. Ich glaube, was wir insgesamt brauchen, eine größere Medienkompetenz, ja. Denn all das, was Sie mit angesprochen haben, damit der Bürger mit seriös umgeht, muss er Medienkompetenz haben, ja, zu beurteilen, von wem kommt die Nachricht, ja, mit welchem Interesse ist sie verbreitet worden, wie ist sie recherchiert worden, wo müssen wir anfangen, wenn es um Medienkompetenz geht?
Also unbedingt, ich meine, das ist ja auch fast so ein bisschen so ein, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber so Politiker sonntags, ich allerdings fordere das auch und Sie haben, glaube ich, schon völlig recht, das muss ins Zentrum auch der pädagogischen und auch überhaupt der gesellschaftlichen Debatten sein. Die Schulen sind natürlich gefragt, aber nicht nur die, auch die Betriebe, wie als auch in die Familien, überall geht es auch um Medienkompetenz. Wir haben ja im Prinzip eine Situation, die wir so wahrscheinlich noch nie in der Geschichte hatten, dass nämlich die Medien selbst ständig Thema sind, dass sie auch angegriffen werden, dass sie hinterfragt werden. Das ist ja zunächst mal auch nicht per se schlecht. Also auf diese Weise kommt man auch von diesem elitären Ross runter, auf dem viele Journalisten vielleicht früher saßen. Also es wird vieles hinterfragt. Aber oft geht es eben auch zu weit und man muss jetzt sehr, sehr genau gucken, was ist seriös, was nicht. Und da müssen wir alle als Bürger und Bürger ja permanent dazulernen. Es kommt dann was Neues. Welche Medien machen Fehler? Das heißt, schon früh, sage ich mal, ab Klasse 4, 5, wäre es doch gut, wenn alle Schülerinnen und Schüler sich einüben, jede Woche in so Kreisen auch schon, wo sie miteinander diskutieren, was ist eigentlich los in der Welt, wie wird darüber berichtet, dann vielleicht auch sich angucken, was sind Falschinformationen oder was muss man machen, um die besser einzuschätzen. Und das wird natürlich immer mal wieder auch gemacht, auch in Schulen, aber insgesamt ist da noch sehr viel Luft nach oben.
Medienkompetenz oder Medienpolitik, das ist vor 10, 15 Jahren war das eher so ein Randthema. Da haben sich einige wenige Politiker waren dann die sogenannten Medienexperten, die dann sich mit diesen Fragen beschäftigt haben. Es gewinnt, glaube ich, mehr Bedeutung. vielleicht ist das mit die zentralste Frage, die wir haben, wenn es um Demokratie geht, ja, Medienpolitik, ja. Wie ermöglichen wir, dass wir unabhängige, freie Medien haben als einen, ja, zentralen Baustein von einer funktionierenden Demokratie? Denn den Wert von vielen erkennt man häufig erst dann, wenn es weg ist, ja. Soweit darf es natürlich nicht kommen. Erkennen Sie, dass das Bewusstsein gestiegen ist, dort mehr zu tun, seitens der Politik, der Gesellschaft, oder ist das ein schleichender Prozess wie in vielen anderen Ländern?
Na, ich glaube, es wird schon erkannt, ja, dass wir da so einen Kernbereich, ja, haben, der für die Demokratie, ja, essentiell ist. Ja. Und den Zusammenhang, den Sie auch gerade eben noch hergestellt haben, auch zur Medienkompetenz, ja, also zur Bildung letzten Endes, den finde ich auch ganz wichtig. Also Demokratie braucht ja im Ideal, ja, gebildete, gut informierte Bürgerinnen und Bürger, die auf eine zivile Weise, ja, miteinander in, ja, den Dialog und auch in den Streit treten. So, das ist das Ideal und das setzen wir mal mehr, mal weniger gut ja auch um. Aber wir sehen eben in unseren Gesellschaften jetzt, dass wir auch viele, ja, Problemzonen haben und manche davon sind medial getrieben und bedingt und andere kommen auch woanders her. Aber die Medien und die Bildung, wie gut können wir damit umgehen, spielen eine ganz zentrale Rolle, wenn wir die Demokratie, ja, stabilisieren, wenn man es groß sagt, sogar retten wollen.
Herr Schulz, vielen Dank für das Gespräch. Da wir uns intensiv mit dem Thema Demokratie auseinandersetzen hier im Podcast, ich glaube, das muss häufiger Thema werden, weil das so zentral ist für unsere Demokratie. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.